So, hallo. Bevor ich heute in die Predigt reinstarte, möchte ich euch was zu dem Zweck und dem Ziel von dieser Predigt heute sagen. Ich habe mir vorgenommen, dass ich euch heute ganz bewusst Jesus ans Herz legen möchte. Und um das in dem Vokabular von dem Lesungstext gerade zu sagen, euch das Evangelium, die gute Nachricht zu bringen. Und ich möchte dafür mein Bestes geben, das gut rüberzubringen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ich weiß aber auch, dass ohne Gottes Dazutun alles, was ich sage, nur Lärm, nur ja, ein Lufthauch sind. Und ich komplett davon abhängig bin, dass Gott das, was ich sage, lebendig macht, damit es bei euch ins Herz fallen kann. Und deswegen möchte ich auch euch dazu einladen, heute Morgen eure Herzen aufzumachen und in dem, was ich sage, nicht weil ich das sage, weil Gott das für euch lebendig machen kann, das in eure Herzen fallen zu lassen. Dass ihr eure Herzen aufmacht dafür, was Gott dir heute ganz persönlich sagen möchte. Und wie du darin Gott besser kennenlernen kannst. Und deswegen möchte ich dafür genau jetzt auch zum Anfang beten. Ja, Jesus, Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt einladen, Gott, dass du mich gebrauchst, dass du die Herzen jedes Einzelnen hier im Raum und auch am Livestream aufmachst, dass du sprichst, dass du jeden Einzelnen berührst und verändert heute nach Hause gehen lässt. Amen. So, dann kommen wir mal zur Predigt. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle gespannt. Die nächsten 5 Wochen werden wir eine kleine Predigtreihe über den Sommer haben. Und ihr habt gerade schon den ersten Predigttext gehört, 1. Thessalonicher 1. Jetzt könnt ihr euch denken, es wird um den 1. Thessalonicher Brief gehen. Und da geht es so maßgeblich um die Gemeinde in Thessalonich. Und ich möchte euch einen kleinen Hintergrund dazu geben, wie diese Gemeinde so ins Leben gerufen wurde, was die Gemeinde so ein bisschen bewegt und auch ganz kurz, warum das was mit uns zu tun hat. Ihr habt gerade schon von Paulus gehört, der diesen Brief geschrieben hat. Und Paulus war derjenige, der auch diese Gemeinde gegründet hat. Und zwar auf seiner zweiten Missionsreise, also so einer Reise, in der Paulus Leuten von Jesus erzählt hat, da ist er in Thessalonich vorbeigekommen und hat dort, wie er das eigentlich immer gemacht hat, in der Synagoge gepredigt. Und dort sind einige Menschen, einige Juden zum Glauben gekommen und Jesus nachgefolgt. Auch einige andere Menschen aus der nicht-jüdischen Bevölkerung sind Christen geworden und haben diese Gemeinde in Thessalonich gegründet oder gebildet. Und dann war das aber so, dass einige der Juden eifersüchtig wurden auf Paulus, weil so viele Leute auf einmal Paulus nachgefolgt sind, also angenommen haben, was er gesagt hat, und die Leute sich um ihn geschart haben. Und sie wurden da so eifersüchtig, dass sie in der Bevölkerung einen Aufruhr gegen Paulus angezettelt haben. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt, dass Paulus über Nacht fliehen musste aus Thessalonich in die nächste größere Stadt. Und deshalb war diese Gemeinde eigentlich von Anfang an vor Herausforderungen gestellt. Paulus konnte nicht so ausgiebig die Gemeinde lehren und anleiten im Glauben. Und genau das ist auch der Grund, warum Paulus diesen Brief geschrieben hat, um die Gemeinde, diese junge Gemeinde, zu ermutigen, ihre Fragen auch ein bisschen zu klären, die sie noch hatten. Und ja, diesen frischen Aufbruch, den es dort gab in Thessalonich, einfach weiter zu stärken. Und vielleicht habt ihr es in den letzten Monaten auch bei uns so ein bisschen gemerkt. Es sind einige Dinge so ein bisschen aufgebrochen. Es sind einige Dinge neu geworden. Und diese Predigtreihe, 1. Thessalonicher Brief, soll genau daran so ein bisschen anknüpfen, dass wir schauen, was können wir aus diesem Brief auch für uns als Gemeinde mitnehmen. Genau, und da möchte ich jetzt direkt in das erste Kapitel reinstarten. Und im ersten Kapitel ist es so, dass Paulus sich zurückerinnert an diese Zeit, als er dort war, und also in Thessalonik war und gepredigt hat. Und ich möchte euch die Verse 5 und 6 nochmal vorlesen. Denn als wir euch die gute Nachricht verkündeten, geschah das nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten, in denen sich die Macht Gottes zeigte, mit dem Beistand des Heiligen Geistes und mit voller Überzeugung. Ihr wisst ja, wie wir unter euch gelebt und gewirkt haben, um euch die Rettung zu bringen. Ihr aber seid unserem Vorbild gefolgt und damit dem Vorbild unseres Herrn. Obwohl ihr schwere Anfeindungen ertragen musstet, habt ihr die Botschaft mit Freude angenommen, die der Heilige Geist euch schenkt. Die Freude, die der Heilige Geist euch schenkt. Genau, mit der Freude haben sie das Wort Gottes angenommen. Also Paulus spricht davon, dass er mit seinen Mitarbeitern zu den Thessalonichern gepredigt hat. Er hat ihnen das Wort Gottes gebracht und sie haben es angenommen. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen genauer hinschauen, was Paulus diesen Thessalonichern eigentlich gebracht hat. Was hat er ihnen erzählt? Was hat er ihnen gepredigt? Und ich könnte jetzt den Römerbrief komplett euch vortragen, weil das so eine ganz ausführliche Zusammenfassung ist von dem, was Paulus ganz tief auf dem Herzen lag. Im Römerbrief hat Paulus so all seine Gedanken zum Evangelium zusammengefasst. Wahrscheinlich nicht alle, aber die wichtigsten aus seiner Perspektive. Und ich möchte jetzt nur einen kleinen Ausschnitt davon euch weitergeben, um das einfach mal deutlich zu machen, um was es denn da geht. Und ich werde daraus jetzt aus dem Römerbrief einen kleinen Abschnitt vorlesen, und ihr dürft das einfach mal auf euch wirken lassen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch die Augen schließen. Macht's, wie ihr wollt. Genau, ich lese Römer 3, Vers 10 bis 26. Seid nicht erschreckt. Es ist am Anfang sehr deutlich, was Paulus da sagt, aber es gehört dazu. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen Menschen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend, wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeit. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. So steht es im Gesetz Gottes. Und wir wissen, das Gesetz gilt gerade für die, denen es gegeben wurde. Deshalb kann sich keiner herausreden. Alle Menschen auf der Welt sind vor Gott schuldig. Kein Mensch wird jemals vor Gott bestehen, indem er die Gebote erfüllt. Das Gesetz zeigt uns vielmehr unsere Sünde auf. Jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Das ist schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Denn darin sind die Menschen gleich. Alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um diese Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz vor aller Welt sterben lassen. Jesus hat sein Blut für uns vergossen und mit diesem Opfer die Vergeltung für alle erwirkt, die daran glauben. Daran zeigt sich, dass es gerecht von Gott war, als er die Sünden der Menschen bisher ertrug. Er hatte Geduld mit ihnen. Jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Diese Worte sind sehr klar und deutlich. Und Paulus bringt es auf den Punkt, dass jeder von uns, ja genau, jeder Einzelne von uns, eigentlich nicht vor Gott bestehen kann. Wir, ja, diese Sehnsucht nach dem Vollkommenen, nach Gott haben, aber keinen Zugang dazu haben. Wir alle sehen uns irgendwie nach Freiheit, aber wir sind gefangen. Und auch durch all unsere Anstrengungen können wir nicht frei werden. Doch Gott hat Jesus als Ausweg gegeben, damit wir in die wahre Freiheit finden können. Das ist das, was Paulus so auf dem Herzen lag. Zum einen dieses ja wirklich Schwere, dieses ja erstmal zu sagen, jeder Mensch ist verloren und jeder Mensch hat aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, durch Jesus gerettet zu werden. Das war das, was Paulus so sehr auf dem Herzen lag. Und das ist was, was ja jeden von uns, was jedem von uns was angeht, weil das jeden von uns betrifft. Vielleicht merkst du schon, findest dich in diesem Text ein Stück weit wieder, vielleicht denkst du auch ein Stück weit, ja, ganz so schlimm bin ich doch gar nicht. Aber im Grunde genommen trifft es zu. In Vers 6 von diesem Kapitel sagt Paulus, dass er das den Thessalonichern gebracht hat, diese Botschaft, und er aber nicht besonders eindrucksvoll oder mit viel, ja, Getöse, mit viel Überzeugungskraft in diese Botschaft gebracht hat, sondern er hat es eigentlich recht schlicht gemacht. So wie ich. Ich habe es auch nur vorgelesen. Aber Gott hat dem Ganzen Kraft verliehen. Und darin liegt die Kraft, dass Gott sich dazu stellt, dass Gott das Ganze lebendig macht, diese Botschaft. Und in Vers 5 sagt Paulus, diese Botschaft ist jetzt nicht nur durch Worte zu den Thessalonichern gekommen, sondern auch durch Taten, die Gottes Macht zeigen, mit dem Heiligen Geist. Das Evangelium, diese gute Nachricht, die Gott für jeden von uns hat, die ist nicht nur einfach dahingestellt und das sind nicht nur einfach Worte, die jeder von uns hören kann und dann entscheiden kann, was er damit anfangen möchte, sondern das Ganze wird begleitet durch Gottes Kraft und Macht. Gott stellt sich dazu und es wird sichtbar, dass Gottes Kraft dahinter steckt, dass es Gott ernst meint. Und im Missionsbefehl, als Jesus die Jünger ausgesandt hat, diese Botschaft weiterzubringen, kennen bestimmt einige von euch, sagt er dazu, wenn diese Botschaft gebracht wird, wenn diese gute Nachricht verkündet wird, dann wird sich Gott dazustellen, dann wird sich Gott in Zeichen zeigen, dann werden zum Beispiel Kranke geheilt werden. Und jetzt bin ich an einem Punkt, der für mich spannend ist, weil ich erwarte, dass Gott das heute tut, dass Gott auch heute jetzt in diesem Gottesdienst sich dazu stellt und auch durch ein Zeichen zeigt, dass das Evangelium ernst zu nehmen ist. Und dieses Angebot Gottes steht, dass wir, wenn wir Jesus annehmen, in wahre Freiheit geführt werden, all unsere Schuld vergeben wird und ja, Jesus alles vollbracht hat für den, der es annimmt. Und deshalb möchte ich jetzt kurz Gott fragen, was er jetzt vielleicht tun möchte. Und ihr müsst nichts tun, ihr dürft schauen. Vater, ich bitte dich jetzt für mich, dass ich von dir geführt werde und gezeigt bekomme, was du jetzt vielleicht tun möchtest. Okay, ich hatte gerade den Impuls, dass Gott vielleicht Rücken heilen möchte. Dass es jemanden hier gibt, der am Rücken was hat. Und wenn es jetzt jemanden gibt, der am Rücken Schmerzen hat oder irgendwas am Rücken hat, was Heilungsbedarf hat, dann darf die Person sich jetzt melden. Oh, das sind ja doch viel mehr Leute als gedacht. Ihr dürft mal kurz hier vorkommen, wenn ihr das wollt. Ihr dürft euch trauen, hier vorzukommen. Ich werde nur für euch beten und dann werden wir sehen, was Gott tut. Ist heute alles ein bisschen vielleicht anders, aber ich möchte darauf vertrauen, dass Gott was draus macht. Ach du meine Güte. Okay, ich möchte noch mal was dazu sagen. Also es ist jetzt so, dass Gott gesagt hat, er wird sich dazu stellen, wenn sein Wort gepredigt wird. Ich kann das nicht tun. Ich habe es am Anfang gesagt. Ich werde jetzt beten, dass Gott in euren Rücken Heilung bewirkt. Und dann werden wir sehen, was Gott macht. Und wir dürfen jetzt alle erwartungsvoll sein, dass Gott tatsächlich heilen wird. Ja, Vater, ich bringe dir jetzt all diese Menschen, die du von Herzen liebst. Und ich spreche in Jesu Namen Heilung über sie aus. Und dass du jetzt Schmerzen nehmen wirst und Rücken wieder gesund werden. In deinem Namen, Jesus. Amen. Okay, dann dürft ihr jetzt mal alle gespannt sein, was Gott gemacht hat. Und ihr dürft einfach mal testen, wenn ihr vielleicht irgendwie eine Bewegung nicht machen konntet oder Schmerzen hattet, testet mal, ob ihr jetzt noch Schmerzen habt. Also seid ganz, ganz gespannt und testet mal. Hat sich bei wem was getan? Hat jemand was gemerkt, dass Schmerzen gegangen sind? Hat jemand vielleicht eine Wärme gespürt oder ein Kribbeln oder irgendwas? Wenn nicht, hast du was gemerkt? Okay. Ich möchte mich nicht entmutigen lassen. Ich bete einfach nochmal. Ja, Vater, wir können es nicht erzwingen. Wir wollen uns auch nichts einbilden, aber wir wollen darauf vertrauen, dass du heilst. Und Jesus, deswegen spreche ich deinen Namen nochmal über all diese Leute aus, dass du jetzt in deinem Namen heilst, Jesus. Amen. Hat sich jetzt was getan? Ja? Ja? Hat jemand was gemerkt? Ja, du darfst vorkommen.
Auch wenn wir nichts merken, er hat, als wir als Predigende zusammen waren, ich habe wieder dieses Kribbeln gehabt bis unten in die Zehenspitzen und dann wurde für mich gebetet und ich habe mir gesagt, es ist egal, ob es sofort ist oder ob es die Heilung unterstützt. Mein Kribbeln ist weg und ich bin Gott so, so dankbar dafür. Erwartet, dass Gott wirklich hilft. Und wenn es etwas dauert, ich möchte euch da echt ermutigen.
Danke dir. Genau, ich möchte auch nochmal sagen, vertraut weiter darauf, dass Gott euch heilt. Und wenn er es nicht jetzt getan hat, dann bleibt dran und seid nicht entmutigt. Ja. Okay. Also Gott tut Wunder, darauf dürfen wir vertrauen. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr so mutig wart und euch getraut habt, hier vorzukommen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass ihr es erwartet und das ist total schön. Und Gott reagiert gerne darauf, wenn wir uns aufmachen. Danke euch. Wenn wir Heilung erleben, wenn Gott tatsächlich was tut, dann wird darin deutlich, dass Gott es liebt, uns zu verändern, uns Gutes zu tun. Und ich habe es schon gesagt, darin wird das Evangelium so anfassbar. Darin wird diese gute Nachricht, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und dort alles gezahlt hat, so wird es real. Dass auch aller Schmerz, alle Krankheit dort mit Jesus am Kreuz besiegt wurde und wir Zugang haben zu dem Himmel, in Gottes Gegenwart, wo kein Schmerz, keine Trauer und kein Leid mehr ist. Und es gibt diese Realität, dass wir jetzt noch in der Welt leben, in der all das da ist und herrscht. Aber die Hoffnung, die wir haben, ist, dass es in Zukunft, wenn Jesus wiedergekommen ist, wenn sein Reich dann vollkommen aufgerichtet wurde, dass dann alle Tränen abgewischt werden. Und auch wenn wir jetzt noch nicht Heilung erleben, dürfen wir auf diese Hoffnung vertrauen. Also es geht um Jesus. Das ist mein Punkt gewesen, das möchte ich rüberbringen. Und da, wo Jesus ist, da werden wir bewegt. Und das wirkt sich auf die verschiedensten Weisen aus. Dadurch, dass wir vielleicht auch was spüren, dass wir Freude empfinden, wenn wir diese Botschaft hören, wenn wir merken, da ist ein Gott, der mich sieht, der mich liebt, der sich um mich kümmert. Vielleicht merken wir auch, dass Gott so groß, so mächtig, so kraftvoll ist, dass er als Herrscher des Universums sich klein macht, für dich auf die Erde kommt und sich um dich kümmert. Und das wirkt auch, dass man sich selbst in seine Rolle zurückfindet und erkennt, wie groß Gott ist und wie klein wir Menschen doch sind. Wenn wir diese Botschaft von Gott hören, dann bewirkt es auch Frieden in unserem Herzen, weil wir versöhnt sind mit Gott, wenn wir das annehmen. Weil da nicht mehr ein unerfülltes Verlangen ist, sondern wir in Gott alles finden, was wir brauchen. Und dann gibt es auch noch dieses Gefühl von, da gibt es Dinge in meinem Leben, die geordnet werden müssen. All diese verschiedenen Dinge, die vielleicht in uns hochkommen, können so Reaktionen auf das Wort Gottes sein, wenn wir es hören. Und Gott ist natürlich eine Person. Es geht nicht darum, dass wir ihn spüren, auch wenn es gut ist, immer wieder Gott zu erleben, diese Veränderung, diese verändernde Kraft Gottes im eigenen Leben zu erleben. Im Endeffekt geht es darum, Gott kennenzulernen. Das ist der Ziel, das ist das Ziel, wenn hier gepredigt wird. Wenn Gottes Wort verkündigt wird, dann ist immer der Zweck, Gott besser kennenzulernen, in tiefe, innige Intimität, in eine tiefe Beziehung mit Jesus reinzukommen, sein Wesen besser kennenzulernen. Und wenn wir dieses Erlebnis haben, immer wieder Gott zu begegnen, dann sind wir vor eine Frage gestellt, und zwar, wie wir darauf reagieren wollen. Das ist diese Frage, wie gehst du damit um, wenn hier gepredigt wird, wenn du Bibel liest, wenn du das Wort Gottes hörst, wie ist deine Reaktion? Hörst du dazu, bist du begierig, mehr davon zu hören, Gott darin zu finden, Gott kennenzulernen? Oder sind deine Gedanken vielleicht schon ganz woanders? Machst du dein Herz dafür auf? Oder kommt in dir vielleicht auch Stolz hoch und so eine Denkweise, ja, das weiß ich doch schon, habe ich schon 1000 Mal gehört, was interessiert mich das denn jetzt noch? Ich kenne das sehr gut, dass ich denke, das habe ich schon oft gehört, was will er mir dann sagen? Oder was soll das mir dann jetzt bringen? Und da merke ich immer wieder, dass ich demütig bleiben muss, um tatsächlich ernst zu nehmen, dass sich Gott mir zeigen möchte, in dem, wie er Leute benutzt, wie er Prediger benutzt, wie er durch die Bibel auch zu mir spricht, zu jedem Einzelnen von uns spricht. Und ich finde es total schön, dass Paulus in diesem Kapitel, dem ersten Thessalonicher Brief, das Wort Gottes wie so ein Geschenk betrachtet, wie so ein Geschenk, das die Thessalonicher empfangen haben, durch das, dass Paulus und seine Mitarbeiter zu ihnen gekommen sind und ihnen gepredigt haben. Und mit so einem Geschenk ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie geht man damit um? Wenn man so ein ganz praktisches Geschenk für den Alltag, so vielleicht so ein Küchenmesser oder so, bekommt, legt man das ja normalerweise nicht in die Vitrine und schaut das immer wieder an und freut sich daran, sondern man benutzt das. Und genauso ist es vielleicht, wenn man das als Metapher sieht, mit dem Wort Gottes ganz ähnlich. Und zwar geht es darum, dass man es an sich ranlässt, dass man damit lebt, dass man es gebraucht. Nicht, dass man es ja, wie so ein Museumsstück betrachtet, was man ja immer wieder aus einer ja, beobachtenden Distanz anschaut, aber gar nicht wirklich ans Herz ranlässt. Bei den Thessalonichern wurde das so ganz deutlich, dass sie sich ganz darauf eingelassen haben, dass sie den Lebensstil von Paulus angenommen haben, Jesus ganz nachzufolgen, und dass sie ja, den Glauben wirklich in die Tat umgesetzt haben, dass sie sich um die Liebe bemühen und dass sie ja, voller Hoffnung gespannt sind, wie Gott Gutes tun wird, wie Gott sein Reich aufrichten wird. Und ich möchte euch das so ans Herz legen, ich kann es fast nicht in Worte fassen, dass ihr euch an den Thessalonichern ein Beispiel nehmt, wirklich voller Erwartung immer wieder zu Gott zu kommen, das Wort Gottes voller Erwartung aufzunehmen und zu erwarten, dass Gott ja, sich euch vorstellen möchte und eine tiefere Beziehung mit euch möchte. Also, wie positionierst du dich? Wie wirst du das nächste Mal, wenn hier eine Predigt stattfindet, zuhören? Gehst du mit dem Geschenk so um, dass du es immer wieder brauchst und suchst? Oder lässt du es an dir vorbeigehen? Weil Paulus das Wort Gottes aufzunehmen, nicht als was betrachtet, was eine Einmalaktion ist, sondern das ist was, was wir ja, kultivieren müssen, was wir in unserem Leben ja, immer wieder einüben müssen, uns danach auszustrecken, Gott immer mehr kennenzulernen. Das wird nie zu Ende gehen. Und das ist umso schöner, weil wir darin auch sehen können, dass Gott so unendlich groß ist und wir bis an unser Lebensende nie ihn völlig so ausschöpfen können. Gott ist so wunderbar groß, so dass wir immer noch mehr von ihm sehen können. Wir können nicht genug Jesus haben, nicht genug Gott. Vielleicht habt ihr ein bisschen was von meiner Leidenschaft merken können. Ich lege euch das jetzt auch ans Herz in der Lobpreiszeit, euch da einfach auszustrecken, euch ja, verändern zu lassen. Es liegt an dir, wie du dich ausrichtest.